Servus nach Limburg. Grüß dich, Alex. Schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstvorstellung.
Ja, hi Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und stelle mich natürlich gerne kurz vor. Ich komme hier aus Limburg an der Lahn, wo ich DFB-Stützpunkttrainer bin aktuell und trainiere eine U19 in der Regionalliga. Das ist Sport von der Eisbachtal, die Eisbären, sagt man auch dazu. Hab Sport an der Sporthochschule in Köln studiert und bin jetzt hier und freue mich. Hoffe, dass jeder was mitnehmen kann.
Ja, gehe ich von aus. Also, das ist ja immer der Wunsch bei jeder Podcast-Folge und das klappt auch immer sehr gut. Erste unfachliche Frage: Läuft euch auch, hey, wir wollen die Eisbären sehen in der Kabine oder ist
Genau.
das nur für ein Eishockey gedacht?
Nee, definitiv. Das ist unser Lied und das hören wir nach Siegen. Die erste Mannschaft hat auch dieses Lied als Torjubelhymne quasi und ganz großes Thema bei uns. Ja.
Ja, da habe ich ja ins Schwarze getroffen. Also das war jetzt einfach aus dem raus, weil das Lied auch ganz cool ist, ne? Dass man das benutzen kann.
Volltreffer, völlig unvorbereitet. Top.
Ja, wir wollen ja heute über ja, mentale Aspekte innerhalb eines Teams sprechen, weil du als Trainer natürlich da großen Einfluss hast, wie die mentale Lage der Mannschaft ist. Und du kannst sie natürlich auch beeinflussen, ne? Durch gezielte Spielformen, die du machst, durch Gespräche oder durch Gruppenarbeit und so weiter. Habe ich direkt schon meine erste Frage. Letzte Saison hattest du ja drei Mannschaften und Stützpunkt U19 und eine Herrenmannschaft. Und das ist natürlich sehr, ja, erstmal unterschiedliche Altersgruppen und natürlich auch unterschiedliche Inhalte. Und da wäre meine erste Frage, wenn du so eine Dreifachbelastung hast, ist natürlich eine zeitliche Belastung mit Hauptjob und so weiter. Aber dann ist einmal eine inhaltliche Unterscheidung, glaube ich, was die Vermittlung angeht. Mit einem Stützpunkt, glaube ich, ist es techniklastiger als bei einer U19, wo du vielleicht schon viel in Spielprinzipien und Spielformen machst, und es ist nochmal anders als beim Herrenbereich. Da würde ich einfach mal fragen, wo waren die Unterschiede einmal inhaltlich, wo du sagst, da habe ich mehr einen Fokus drauf gesetzt, da reicht aber auch gerne nur sozusagen die Oberthemen und dann vielleicht auch, wie der Unterschied ist in der Ansprache, weil mit einem 11-Jährigen redest du höchstwahrscheinlich anders als mit einem 34-Jährigen.
Ja, auf jeden Fall. Drei ganz unterschiedliche Themenfelder. Einmal bist du in der Talentförderung unterwegs, wo es um den individuellen Spieler geht, um die Entwicklung ja, auf Individualebene. Natürlich um technische Inhalte im Vordergrund. Bei der U19, jetzt mal einen Schritt weiter gedacht, geht es natürlich um die Entwicklung der Spieler, sie zu begleiten in den Seniorenbereich. Und ihnen da möglichst viel mitzugeben, vor allem natürlich auch im mentalen Bereich, weil ich glaube, der Sprung von Jugend in den Seniorenbereich fordert vor allem nicht nur physische und technische Aspekte oder taktische Aspekte, sondern auch mentale Hürden. Und das ist, glaube ich, die Priorität über allem, also noch höher angesiedelt als das Ergebnis selbst. Wobei es dann bei den Senioren in der Kreisoberliga natürlich um Ergebnisse geht. Da geht es in allererster Linie darum, in der Liga zu bleiben, Derbys zu gewinnen und die Zuschauer zu begeistern und mitzureißen mit allem, was dazu gehört. Das sind so die drei Unterschiede und ich glaube, den Aspekten muss man sich bewusst sein, um dann auch effektiv arbeiten zu können und die Spieler in ihrem Kontext weiterzubringen.
Ja, ich glaube, das ist auch als Trainer ganz cool zum Lernen, ne? Wie gehe ich unterschiedlich um mit Jüngeren, mit Pubertierenden, fast ganz Erwachsenen und dann mit Senioren, die alle ihre eigenen Befindlichkeiten am Ende haben, mit denen man umgehen muss, ne? Und dann auch inhaltlich macht das, glaube ich, Spaß, sich zu überlegen, okay, technisch, wie vermittle ich das? Vielleicht Spielprinzipien und viele Trainer, die den Podcast hören, haben ja oft auch irgendwelche Doppelbelastungen, sage ich jetzt mal, ne? Oder mehrere Aufgaben, machen oft auch das ehrenamtlich und betreiben einen riesen Aufwand für dieses Spiel. Und da finde ich es immer, glaube ich, ganz cool, wenn man hört, ja, okay, da gibt es noch mehr Verrückte, so wie dich, die dann drei gleichzeitig machen, arbeiten gehen und dann das auch noch machen. Wir sind nicht alleine, ja. Damals dachte ich oft, okay, ich bin alleine. Ich hätte auch mal eine Zeit lang, um jetzt mal nicht abzuschweifen, aber ich hatte zwei Mannschaften gleichzeitig und habe selber noch gespielt. da war die ganze Woche voll. Ne? Also jeden Tag Training, Samstag Kinderspiele, Sonntag selber gespielt und das war halt heftig, ne? So von der Belastung am Ende. Aber es hat einfach Spaß gemacht und hat mir auch viel geholfen. Vielleicht so nur noch eine kurze Sache dazu. Wie findest du das so für dich einfach als Learning für dich selber als Person, auch mal sich so viel aufzuhalsen am Ende?
Ja, absolut. Man muss schon ein bisschen Fußball verrückt sein, um sich sowas aufzuhalsen, aber es gehört natürlich eine gewisse Passion dazu. Und ich glaube schon, dass man in diesem Belastungsgefüge, unter Extrembedingungen auch dann 2 Trainings pro Tag und am Wochenende, vom einen Spiel zum nächsten Spiel, also dass man unter diesen Bedingungen eine extreme Entwicklung als Trainer nimmt in vielen Kompetenzbereichen. Vor allem, glaube ich, hat der Punkt Empathie einen extremen Fortschritt gemacht. Also ich glaube, wenn du in so verschiedenen Altersschichten unterwegs bist, entwickelt sich eine Menge Gespür für einen Menschen und für einen Leistungssportler, aber auch natürlich dann im Seniorenbereich, was braucht der Spieler in einer Kreisliga? Das ist ja wieder was ganz, ganz anderes. Da geht es dann eher darum, die Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen. Klar, mit einer gewissen Erwartungshaltung dem Ergebnis gegenüber. Aber die Prioritäten sind ganz anders bei den Spielern als in einer U19, die im leistungsorientierten Amateurfußball unterwegs ist. Und das ist ganz, ganz spannend gewesen und für mich natürlich auch extrem schwer, da immer den Fokus richtig zu lenken bei den Mannschaften und die richtigen Ansprachen zu finden, die richtigen Spielprinzipien auszuarbeiten, die dann passen, um dann am Ende den Jungs das Richtige mitgeben zu können. Und ich glaube, da waren Phasen dabei, die liefen wunderbar, wie geschmiert, sehr erfolgreich. Aber ich glaube, es gab auch einige Phasen, die ganz schön zäh waren. Und beide Phasen hatten ihre Vorteile. Sowohl für mich als Trainer, weil ich glaube, wenn alles glatt läuft, dann musst du nicht viel verändern. Aber wenn irgendwie es nicht läuft und die Ergebnisse passen nicht und du hast das Gefühl, die Jungs kommen nicht voran, ich glaube, in den Phasen passiert am meisten, weil du dir was überlegen musst zu verändern, damit du dahin kommst.
Das war eine schöne Brücke. Das
Jawohl.
ist eine schöne Brücke zu unserem Thema. Wir wollen uns ja dann über diese schlechten Phasen unterhalten und wie man da vielleicht eine mentale Entwicklung vielleicht voranbringen kann in einem Team oder was man machen kann, um sein Team wieder auf Spur zu bekommen, dass sie wieder performen. Und dann hatten wir uns ja unterhalten, gab ja auch so Phasen, wo dann Ergebnisse ausgeblieben sind, wo man einfach eine schlechte Phase hatte als Mannschaft und da muss man sich natürlich überlegen, natürlich erstmal in welchem Kontext bin ich? Habe ich eine Herrenmannschaft? Habe ich eine Kindermannschaft? Da muss ich vielleicht anders rangehen, auch von der Motivation. Aber wenn wir jetzt so allgemein von einem Team sprechen, ich habe jetzt eine schlechte Phase, was kann ich vielleicht als Trainer machen? Vielleicht auch konkret, ja, also vielleicht auch gerne mal eine Spielform, um diese Phase zu überstehen und da rauszukommen. Also aus so einer vielleicht einer Ergebniskrise oder vielleicht aus, sagen wir mal, schlechte Stimmung in der Mannschaft.
Ich kann dir direkt ein konkretes Beispiel geben, aus meinem letzten Jahr mit meiner U19. Wir waren absolut der Favorit der Liga und mussten im Prinzip, das war die Erwartung von allen, aufsteigen in die Regionalliga. Und im ersten Spiel haben wir 4-1 geführt. Es war ein Flutlichtspiel. Und dann ist was passiert, was so einen extremen Verlauf genommen hat. Es ist dann Und daraus haben wir viel gezogen. Und es war gut, dass das im ersten Spiel passiert ist, weil daraufhin haben wir die richtigen Stellschrauben dann auch gefunden. Ist ganz kurz beschrieben, Flutlichtspiel, wie gesagt, das eine Flutlicht in der Ecke ist ausgefallen. Es war aber trotzdem noch genug Licht, um zu spielen. Wir machen gerade das 4-1. Der Torwart beschwert sich danach, dass das Tor aus einem Winkel gefallen ist, der schlecht belichtet war. Danach ist dann der Trainer extrem eskaliert. Er hat gesagt, dass er sich auskennt in den Rechten, er war 20 Jahre Schiedsrichter und so weiter und so fort. Wir müssten das nächste Tor reinlassen, weil das Tor nicht rechtens ist. Und haben dann 20 Minuten gewartet, bis das Licht repariert war. Es hat sich dann jemand gefunden, der das Licht reparieren konnte. Und am Ende mussten wir das Tor dann reinlassen. Ich habe das so entschieden. Und auf dem Weg in den 20 Minuten ist auch extrem viel Hektik aufgekommen. Und am Ende haben wir 5-5 gespielt. Also das Spiel eigentlich total beherrscht. Aber dann sind eben mental ganz viele Sachen passiert. Die Mannschaft war verunsichert. Sie war raus und konnte nicht mehr das abrufen, was wir uns vorgenommen haben. Und da war uns klar, wir müssen unsere Energie in unsere Mitte lenken. Und das war dann, dadurch sind verschiedene Rituale entstanden. Zum Beispiel, wir haben vor dem Anpfiff immer einen Energiekreis gemacht in der Kabine. Das heißt, bevor wir raus sind, mussten wir einen Kreis in der Kabine haben, der geschlossen ist. Und dann war unsere Energie in der Mitte. Und es kam auch nichts von außen, wie bei diesem hektischen Verlauf in diesem Spiel, in unsere Mitte rein. Wir haben Spaziergänge in der Gruppe vorm Spiel gemacht, um den Platz, um einfach alles wirken zu lassen und aufzusaugen, was für eine Energie auf diesem Platz herrscht. Das klingt alles jetzt ein bisschen nach Voodoo-Zauberei, aber am Ende werde ich den Bogen spannen, für was es gut war. Wir haben einen Aufwärmkreis vorm Spiel gemacht. Das heißt, unsere Aufwärmform, Lauf-ABC und Aktivierung und so weiter und so fort haben immer in Kreisformen stattgefunden. Wir haben uns immer, ich finde das ganz schön, auf dem Weg in die Mitte schaut man sich in die Augen. Das ist auch nochmal so für die Gruppe und zu der Gemeinschaft. Symbolisch, man schaut sich an, man muss sich miteinander beschäftigen, und es ist wieder dieser Kreis. Und auch im Kreis auf dem Platz sind alle Spieler, alle Verletzten, alle Reservespieler, alle, die nicht im Kader sind, in der Mitte auf dem Platz. Am Ende der Saison sind wir Rheinland-Pokalsieger geworden. Und da kam das dann nochmal zur Sprache. Wir haben immer wieder daran gearbeitet, kontrolliert aufzutreten, professionell zu bleiben. Wir sind der Favorit, also treten wir auch als Vorbilder auf. Und am Ende des Tages sind wir, wie gesagt, Pokalsieger geworden und es lief aber im Elfmeterschießen dann gar nicht rund. Wir haben, beziehungsweise es lief erst sehr rund. Wir haben mit 2 Punkten geführt und auf einmal gleicht der Gegner aus. Und bei dem Ausgleich gab es extreme Provokationen von Gegnerseite. So wie im Sinne, jetzt fressen wir euch und gewinnen dieses Elfmeterschießen. Und ich schaue nach rechts durch die Reihe und sehe einfach, wie alle Jungs nach vorne schauen. Und da wusste ich, die haben verinnerlicht, worauf es ankommt, auf diese Mentalität, auf diese Energiekreis in der Mitte. Nur das, was wir beeinflussen können, ist interessant. Und das, was von außen kommt und versucht, uns rauszubringen, ist uninteressant. Und am Ende haben sie den Elfmeter verschossen, den entscheidenden, und wir haben ihn reingemacht. Und am Ende kamen 2 Spieler auf mich zu, der Energiekreis. So, und das war nur so ein Ansatz mit den Kreisen. Das ist so mein Credo, mit den Kreisen zu arbeiten in den Mannschaften, als ein Beispiel, ja, um die Mentalität kontinuierlich dann über die Saison vorzutragen, hat sich am Ende gelohnt.
Fand ich auch jetzt ganz, ganz witzig, muss ich sagen, wo du gesagt hast, es lief nicht rund und vorher redest du die ganze Zeit von Kreisen. Hat sich
Ha.
für mich auch im Wording gut angehört, dass das zusammenpasst am Ende.
Top.
Wenn wir jetzt auch von Energie auf dem Platz sprechen, hättest du mal so eine knackige Spielform vielleicht oder was du da für Provokationsregeln hast, um da vielleicht wieder Energie reinzubekommen, wenn Energie raus ist am Ende?
Ja, da fällt mir sofort eine coole Sache ein, und zwar, wir haben 4 gegen 4 gespielt. Und mir ging es auch um diese Energie, um dieses Positive und die Mentalität. Das heißt, ich habe die eine Mannschaft instruiert, ohne dass die andere Mannschaft wusste, was es war. Und inhaltlich war das, alles wird positiviert. Alles. Und wenn der Ball 5 Meter übers Tor fliegt, alles wird positiviert. Und in diesem 4 gegen 4 auf 25 Meter Tiefe, Nicht ganz 16er Breite, hast du natürlich extrem viele Aktionen, an denen du dann merkst, wie ein Spieler drauf ist, ob das Zweikämpfe sind, Pässe, die Tore stehen direkt gegenüber, viele Torabschlüsse oder ob der Ball auch im Aus war oder nicht. Das wird ja auch oft diskutiert. Aber an dieser Spielform gibt es extrem viel im mentalen Bereich, weil einfach viele Entscheidungen getroffen werden. Das Team permanent unter Stress steht, keine Zeit hat zum Nachdenken, weil dann schon wieder der Ball rollt und jeder in Aktion ist. Und es ist immer wieder das Gleiche. Das Team, was instruiert wird und alles positiviert, gewinnt. Mal höher, mal niedriger, aber es gewinnt immer. Es gab auch schon 8-0 Klatschen in 5 Minuten Durchgängen. Also das ist. Und dann am Ende hole ich die Jungs natürlich rein und frage, was ist passiert jetzt hier? Und am Ende versteht natürlich jeder schnell bei so einer Form, worauf es ankommt im Team. Und das ist so eine Möglichkeit, die ich genutzt habe während der Saison, um immer wieder zu zeigen, wie wichtig es ist, mental und positiv und die Energie zu lenken.
Glaubst du, es macht Sinn, das auch vielleicht gegenteilig einzuspielen? Also, dass das eine Team die Instruktion bekommt, natürlich nur positiv zu sein, das andere vielleicht andere Instruktionen bekommt, keine Ahnung, vielleicht mal gar nichts zu sagen, gar kein Coaching zu haben oder nur ein gezieltes Coaching, dass wir nur noch, keine Ahnung, nur noch Pässe coachen, dass wir vielleicht, wenn dann nur negativ coachen, also dass man da vielleicht auch mal so gegeneinander die Sachen vielleicht mal ausspielt, um dann vielleicht den Effekt. Also ich vermute mal, dass das dein Wunsch ist, dann diesen Effekt des positiven Coachings hervorzuheben, aber dass man dann auch guckt, okay, wie läuft es eigentlich, wenn wir es anders machen oder wenn wir Instruktionen beschränken und so weiter, was das mit dem Spiel machen kann. Was hältst du von sowas?
Ich glaube schon, dass es auch eine Wirkung haben wird, wenn die eine Mannschaft nur negativ arbeitet, klar, dass der Effekt dann auch deutlich herauskommt. Ich glaube aber, dass die eine Mannschaft dann immer die Ausrede hat, ja, wir sollten ja alles negativ, ist ja klar, dass wir verlieren und ist ja logisch, dass das passiert, dass ich glaube schon, dass die Spieler dann clever genug sind und sagen, okay, und die Ausrede dann parat haben. Wir sollten ja sowieso alles negativ. Ich glaube, dass du die eine Mannschaft, dass es effektiver ist, wenn du die eine Mannschaft im natürlichen Setting lässt, weil sie dann merkt, okay, das ist unsere normale Vorgehensweise und so sind wir und das ist das Potenzial zu dem, wenn alles positiviert wird.
Ja, wenn wir jetzt über positives Coaching sprechen, dann sind wir ja auch oft bei verknüpft mit Prinzipien, weil das natürlich auch ein Prinzip sein kann im Coaching. Hast du, was so diese mentalen Dinge angeht, hast du da auch für euer Team oder für deine Teams bestimmte Prinzipien, was so vielleicht auch, wie du vorhin gesagt hast, mit Energie und so weiter, hast du da bestimmte Prinzipien, die du nutzt?
Genau, wir nutzen im mentalen Bereich zwei übergeordnete Spielprinzipien. Eins davon ist, wir coachen und helfen uns gegenseitig auf und neben dem Platz. Und da lasse ich wirklich auch mal dann, jede Mannschaft hat Konkurrenten und auch Positionen doppelt besetzt. Ich lasse dann wirklich auch mal Pärchen bilden und der eine coacht den anderen auf dem Platz während dem Training. Das kann in der Spielform sein, das kann in der Viererkette beim Verschieben sein, mit Hilfestellungen und so trainieren wir das Coaching auf dem Platz und neben dem Platz. Das gehört auch dazu als Beispiel die Halbzeit. Das ist bei uns eine Potenzialphase. Also da haben wir wirklich die Chance, was zu verbessern. Und da dürfen die Spieler auch in einem gewissen Rahmen mit reinreden. Es ist ja oft so, der Trainer macht die Ansage, der sieht das alles richtig und ja, hat die Muster erkannt und gibt denen jetzt Hilfestellung. Aber oft sehen es die Spieler noch mal anders und da wollen wir als Trainer helfen und haben diese Halbzeit als Beispiel noch, um zu helfen neben dem Platz. Wir lenken unsere Energie niemals nach außen, nur in unser Team. Und das ist so wie bei dem Spiel, was ich eben beschrieben habe, dass nichts in unsere Mitte kommen darf. Wir kontrolliert auftreten, positive Energie, wie eben in dieser Spielform. Und da spannt sich dann der Bogen im Spielprinzip. Ich kann dann da noch mal eine coole Spielform erklären. Schiedsrichterentscheidungen sind ja oft das meistdiskutierteste Thema dann bei den Jungs. Und ich habe mir ein Spielfeld ausgedacht. schmal, tief, also mit Abseits, schmal, Ball oft im Aus, dann gibt es die Diskussion und ich mache dann, und dann ist es eben der Knackpunkt, mal verrückte Schiedsrichterentscheidungen einzubauen. Also der Ball ist klar im Aus, aber das Spiel läuft weiter. Ja, klar Abseits, aber das Tor zählt. Foulspiele ahnden, die überhaupt keine Foulspiele sind. Und dann entsteht eben Energie, die ablenkt. Und nicht nach außen, sondern in unser Team soll. Also alle Faktoren von außen ausblenden, auch verrückte Entscheidungen und alles in unsere Mitte lenken und niemals nach außen und darauf eben mental stark zu reagieren.
Was ich da in dem Zusammenhang auch ganz spannend finde, ist, also einmal mit den Schiedsrichterentscheidungen, dann kannst du natürlich auch so Sachen wie Provokation von außen, fand ich auch mal ganz spannend, habe ich mal ein Training gesehen, da wurde von außen extra reingerufen, ne, und beleidigt und so weiter und dann wurde da gespielt und dann, das war super interessant zu beobachten, fand ich auch sehr lustig, das zu sehen. Und was ich auch ganz cool finde, ist, wenn man Spielsituationen herstellt. Also du sagst, okay, du. Deine Mannschaft ist jetzt 2-0 hinten, ihr Ecke, 2 Minuten Zeit. Ab jetzt. Und dann wird einfach weitergespielt. Ne? Und solche Sachen finde ich zum Beispiel dann auch, wenn du sagst, so, das eine sind äußere Einflüsse und das andere sind vielleicht sogar Spieleinflüsse. Wie verhalte ich mich bei rote Karte? Wie verhalte ich mich bei Unterzahl, bei 3-0 Rückstand, nur noch 3 Minuten zu spielen, dass man das auch mal durchspielt, solche Sachen. Findest du das auch, dass man das mal machen sollte im Training?
Klar, alles Möglichkeiten, die in die Richtung gehen und immer spielt der mentale Faktor eine Riesenrolle, da als Mannschaft zusammenzuhalten und gegen diese Widerstände anzugehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Energie am Ende des Tages so zu lenken, dass wir zum Ziel kommen. Klar, geht alles in die Richtung, ja. Coole Ideen.
Jetzt sprichst du ja auch immer so viel von Energie und auch von der mentalen Stärke der ganzen Mannschaft. Wenn du jetzt aber merkst, okay, es ist vielleicht nur das Problem von Einzelnen, gehst du da auch nochmal besonders vor jetzt oder alles nur im Mannschaftskontext?
Genau, also es ist schon so, dass man als Trainer natürlich mal ein paar Spieler erkennt, die mental eher in so einem Durchhänger sind. Ob das ein Stürmer ist, der nicht trifft, oder ein Außenbahnspieler, der nicht mehr vorbeikommt am Gegenspieler und immer wieder die Schultern hängen lässt. Und ja, das wie verflucht. Da gibt es einen ganz, ganz coolen Ansatz, der nennt sich Emotionsleiter. Und wenn wir jetzt so einen Spieler haben, der absolut im Tief ist, fast schon, ja. Also bei dieser Emotionsleiter ist der tiefste Punkt depressiv, Depression. Und der höchste Punkt Euphorie, Flow, alles funktioniert. Und wenn du so einen Spieler hast, der absolut da am Boden ist, wäre jetzt die nächste Emotionsstufe Wut. Das Wut ist auch nicht positiv, aber es ist positiver, macht ja nur Sinn, als depressiv. Und da habe ich zwei, drei coole Beispiele. Ich hatte mal einen Stürmer, der hat nicht getroffen. Ich habe den hochgeholt aus der zweiten Mannschaft bei den Senioren. Der hat dann auch aufgeblüht, totaler Flow, getroffen, getroffen, getroffen. Und dann gab es eine Phase, der hat 7, 8 Spiele kein Tor gemacht. Und dann kam das Derby, Oberbrechen gegen Niederbrechen. Und ich habe ihn auf die Bank gesetzt. Der Junge war sauer, wütend, zornig. Kam dann rein, 30 Minuten vor Schluss. Und köpft das Ding mit voller Wucht, so wie ich es noch nie bei ihm gesehen habe, zum 2-1 ein. Wir gewinnen das Spiel. Knoten gelöst. Also von der depressiven Stufe in die Wutstufe kann dann die Emotionsleiter nach oben öffnen. Dann hatte ich einen Spieler, der war im Umschaltverhalten defensiv extrem harmlos. Der hat sich nicht getraut, in die Zweikämpfe zu gehen, war aber offensiv ein totales Talent. Da ist ganz viel bei rumgekommen. Und ich habe den Spieler da wirklich dann auch mal etwas provokativ gestichelt und gesagt, wenn er im Prinzip das Umschaltverhalten gegen den Ball nicht mit der gewissen Aggressivität, wie wir uns das vorstellen, machen, ist er kein vollwertiger Spieler. Er hat zum Training gezeigt, er hat gespielt, er war aggressiv, er hat Zweikämpfe gewonnen. Wahnsinn. Und ich mache auch Heimbesuche bei unseren Spielern. Das finde ich gehört auch so, wenn man das Thema Eisbärenfamilie nochmal aufgreift dazu und habe bei einem Spieler herausgefunden, mit ihm herausgearbeitet, der genau in so einer Phase mal war, aber auf einer anderen Ebene. Der hat 2 rote Karten bekommen in Folge, das war aber sein B-Jugendjahr und hat dann mental alles verloren. Also der ist total in tief abgesackt und danach war er aber in der Hälfte des Monats, hat Tore gemacht ohne Ende. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn dann passiert? Und das, genau das spiegelt dann auch wieder die Antwort. Emotionsleiter, nächste Stufe, Wut. Er war wütend, er war sauer. Und dann hat das bei ihm genau das ausgelöst, was ich die ganze Zeit beschreibe. Er war in der 11. des Monats, hat getroffen und hat es geschafft, von dieser letzten Stufe total nach oben aufzusteigen. Also das ist, finde ich, nochmal ein ganz interessanter Ansatz mit dieser Emotionsleiter, um Spielern zu helfen, vom mentalen Tief nochmal hochzukommen.
Ja, finde ich sehr spannend mit der Emotionsleiter. Da kann man natürlich viel mit spielen. Ich finde den Begriff persönlich jetzt in dieser Lage mit Depression nicht so passend, weil das beschreibt natürlich eine Krankheit. Aber du, gut, du kannst ja für dieses Modell nichts, dass das da so beschrieben wird. Aber da sollte man, finde ich, schon gucken, wenn es in Richtung Depression geht, dass man sich da auf jeden Fall professionelle Hilfe holt und dann, dann vielleicht dann ja anders da vorgeht. Aber wen das denn weiter interessiert, hast du vielleicht zufällig den Buchtitel, wo du das gefunden hast oder gelesen hast? Wer sich dafür mehr interessiert, für Emotionsleiter und so weiter?
Absolut, gehe ich voll mit dir. Das Buch heißt Meistere deine Emotionen, in dem die Emotionsleiter erwähnt wird. Und das Buch, wo das Modell an sich nochmal erklärt wird, ist, heißt Wünschen und Bekommen von Esther und Jerry Hicks.
Ja, dann wünschen und bekommen, ne, wollen wir ja immer. Jetzt be bekommst du noch ein anderes Thema, weil ich das für mentale, ja, Aspekte vielleicht gar nicht schlecht finde oder für Teambuilding generell. Das sind ja so Sachen wie Trainingslager. Da würde ich dich auch mal gerne fragen, weil man da natürlich auch viele Grundsteine legen kann. Auch besonders, weil wir jetzt ja gerade über Prinzipien gesprochen haben, die du dann eingeführt hast. Die führt man ja meistens am Anfang der Saison ein und dann ist ein Trainingslager-Kontext, glaube ich, gar nicht so schlecht. Was sagst du so zum Thema Trainingslager für dich? Wie arbeitest du da in den mentalen Aspekten?
Trainingslager war tatsächlich unser erster Ansatz, um diese Gruppe ja, in ein Gefüge, in eine Gemeinschaft zu formen. Und wir haben ein Trainingslager bewusst unter rustikalen Umständen gewählt, wo wirklich alles auf das Wesentliche reduziert war. Und dann haben wir uns überlegt, was ist denn eigentlich die Identität der Mannschaft? Und wir sind in dieser Regionalliga schon in einer gewissen Weise ein gallisches Dorf. Also wir sind ein Dorfverein, der aber viel rausholt. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, einen Traktor ziehen zu lassen. Also einen Traktor vom Dorf. Es ist ein Riesenkoloss gewesen. Es ist ganz einfach auch umzusetzen. Also jede Turnhalle hat irgendwie so ein Tau oder im Fitnessstudio so ein dieses Seil. Das schnallst du an den Traktor und kannst es ziehen. Und wir als Dorfmannschaft an einem Strang zu ziehen, konnten da eben alle Punkte abarbeiten. Kam total gut an. Alle Spieler hatten Bock und Herausforderung, ganz großes Thema im Trainingslager gewesen. So eine zweite Challenge, die wir im Trainingslager gemacht haben, ich nenne sie Goldenes Ei, weil sie sich dann auch während der Saison durchzieht, aus dieser Eier-Challenge entstanden. Die Jungs sind in den Wald. Wir sind mit den Jungs in den Wald, hatten Eier dabei, ungekochte Eier, und die Jungs sollten in Dreierteams die Eier kochen. Also aus dem Wald Eier kochen, gekocht wiederbringen, ins Lager. Ins Lager, wo, was auch rustikal war, also mit Schlafsäcken in einem großen Raum haben wir dann da geschlafen. Keine Zimmer, keine Krüppchen, ein Haufen. Das noch zum Lager. Jetzt aber zurück zum Ei. Die Eier kamen dann wieder, die Eiergruppen kamen dann wieder, gekochte Eier und ungekochte Eier. Alles Mögliche war dabei. Es war ein total buntes Spiel. Es waren wirklich viele, viele, viele witzige Momente dabei, und wir haben dann die Eier geöffnet. Es waren 8 Eier, die wieder da waren. Und die ersten 3 Eier waren ungekocht. Also die waren wirklich nur teilweise gekocht und innen roh. Gewonnen hat also nicht das schnellste Ei, was wieder da war, sondern das Ei, was mit dem perfekten Timing gekocht wurde. Die Gruppe, die schnell war, aber auch das gut, richtige Timing hatte, das passende. Und das war dann so die Message am Ende. Es geht nur als Gruppe. Ihr müsst zusammen Entscheidungen treffen. Ihr seid 2 Jahrgänge auch, die zu total unterschiedlichen Zeitpunkten die Entwicklung nehmen können im positiven Sinne. Also es kann sein, dass es sofort passiert. Es kann sein, dass es dauert. Also es kommt auf das Timing in der Gruppe an. Und dann, wenn das Ei gut getimt in der Gruppe entwickelt wurde, gekocht wurde, dann hast du einen optimalen Entwicklungsverlauf. Und wir haben es dann als Tradition so eingeführt, am Ende des Spiels bekommt immer der beste Spieler, der das Ei an dem Tag wohl temperiert auf den Punkt gebracht hat, quasi. Er bekommt ein goldenes Ei und in dem Ei ist dann noch so ein kleines Gadget wie eine Krone oder Konfetti rot-weißes oder. Also es sind verschiedene Sachen mit drin. Und dann entsteht aus diesem Ritual Euphorie in der Mannschaft. Es entstehen dann immer wilde Szenen. Am wildesten natürlich, wenn wir gewinnen. Die Plattitüde, Siege sind das beste Teambuilding. Hat sich da wieder gezeigt. Also, wenn wir gewinnen und das goldene Ei wird verteilt, dann gab es schon ganz schön gut Party. Wenn wir verloren haben, war das eher nüchtern, aber die Tradition ziehen wir durch und hat sich bewährt. Und die Jungs haben verstanden, worauf es ankommt.
Wir brauchen Eier, ne? Hat ja mal ein weiser Mann gesagt, ne? Um erfolgreich dann zu sein. Du hast das ein bisschen anders interpretiert, indem du gesagt hast, okay, mein Ei muss golden sein am Ende. Also finde ich eine ja, charmante, lustige Idee, da Motivation zu stiften. Als du das mit dem Traktor erzählt hast, habe ich direkt gedacht, Mensch, hat der zu viel DSF früher geguckt, ja, also zu viel. So wie das alte Sport 1, ja, und hat abends immer geguckt, wie starke Männer LKWs und Traktoren ziehen. Aber das sind halt coole Teambuilding-Maßnahmen und Mannschaften, glaube ich, freuen sich ja auch immer darüber, wenn man mal das Buch von Norbert Elgert gelesen hat. Zum Beispiel, der nutzt ja auch ganz viel solche Sachen oder ich habe auch Jungs, die bei ihm gespielt haben, so dieses Stöcke zum Beispiel kaputt machen, Bild, ne, wenn du einen Stock. Dann kannst du ihn locker kaputt machen und hast du 15 Stöcke, dann kriegst du es nicht mehr auseinander und so weiter.
Genau.
Ich glaube, sowas kann gut helfen, wenn man das gezielt einsetzt und dann auch, finde ich, die Stimmung der Mannschaft so ein bisschen kennt und wie die so drauf sind. Also ich glaube, das sind coole Mittel, die man so benutzen kann. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Was sind so die Wünsche und Aussichten für dich als Trainer in den nächsten kommenden Monaten und Jahren?
Ja, aktuell bin ich top zufrieden mit dem Sockel, auf dem ich mich bewege. Top Herausforderungen immer wieder. Mittelfristig, klar. Bin Fußball verrückt durch und durch und würde mich natürlich freuen, eines Tages nur noch mit Fußball beschäftigen zu dürfen und damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das wäre so mein Ziel, mittel- oder langfristig und das im möglichst professionellen Umfeld.
Ja, dann vielen Dank für deine Einblicke. Hat großen Spaß gemacht, über die verschiedenen Dinge nachzudenken. Im Kopf ziehst du einfach jetzt einen Traktor mit einem goldenen Ei drauf.
Jawohl.
Das ist jetzt hängen geblieben zum Schluss. Also vielen lieben Dank für deine Einblicke und deine Zeit.
Danke auch, Markus. Mach's gut, ciao.
Dann sind wir raus. Tschüss.
Tschüss.